Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Philipp Schmid und mein Gast heute ist der Trompeter Matthias Hülfs. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Es wird weihnachtlich bei uns in dieser Stunde, auch wenn wir gerade gehört haben, 17 Grad gibt es draußen. Sie sind auch schon 15, würde ich mal sagen, heute in Hamburg. Aber neue, schöne CD und Blechbläsermusik gehört ja auch zu Weihnachten irgendwie dazu. Was glauben Sie, warum, Sie spielen das ganze Jahr natürlich 365 Tage, warum verbinden so viele Menschen Blechbläsermusik mit weihnachtlichen Stimmungen?
Also das hat einfach was Festliches. Nicht zuletzt auch die Optik von Blechblasinstrumenten, goldene Instrumente, silberne Instrumente, das glitzert wie Tannenbaumkugeln. Und schon die Barockmusik zu Bachzeiten, da stand eben die Trompete oder die Blechblasinstrumente für das Göttliche, die Verbindung mit dem Göttlichen, also Weihnachten und Blechbläser, das passt gut zusammen.
German Brass von diesem Ensemble werden wir viele auch Ihrer Arrangements hören in dieser Stunde. Haben Sie heute schon gespielt? Wir haben es jetzt kurz nach eins am Mittag.
Ja, natürlich. Das ist, gehört wie Zähneputzen zum Alltäglichen eines Blechbläsers.
Wie viel muss man spielen, um im Training zu bleiben? Muss man da richtig viel spielen oder reicht es auch? Man sieht ja manchmal auch, dass Blechbläser mit ihrem Mundstück nur rumlaufen.
Naja, das ist immer so eine gute Balance, die man finden muss. Es ist, denke ich, ganz ähnlich wie bei Sängern auch. Man ist sehr von seinem Körper abhängig. Gerade jetzt bei diesen Temperaturen hat man vielleicht spröde Lippen. Da braucht man ein bisschen mehr, um die Lippen geschmeidig zu bekommen, dass alles gut anschwingt. Und die Balance zwischen Muskelaufbau, es ist eine konditionelle Frage, und dieser Lockerheit zu finden, das ist nicht immer ganz einfach. Und das muss man immer anpassen.
Das Göttliche haben wir schon angesprochen in der Blechbläsermusik. Auch in diese Richtung geht unsere erste Musik aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, German Brass. German Brass, Ehre sei dir Gott, gesungen aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Ganz neue CD, Weihnachten mit German Brass und der Trompeter und Arrangeur Matthias Hülfs ist heute bei uns zu Gast. Gerade haben wir ein Stück gehört aus dem Weihnachtsoratorium, in dem ja im Original keine Trompeten vertreten sind in der fünften Kantate von Bach. Das sind ja mehr Oboen, die das hier machen, auch keine Hörner, die sind in der vierten Kantate und die Trompeten am Beginn und am Ende und in der Mitte die großen Auftritte. Ist es schwieriger, was zu arrangieren, in dem keine Trompeten drin sind oder in dem im Original schon Trompeten drin sind?
Also das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Ich finde das, oder wir finden das besonders reizvoll, jegliche Art von Musik, die schön ist, die gut ist, die niveauvoll ist, für uns zu bearbeiten. Und natürlich auch ein besonderer Reiz, gerade Musik, die nicht für unser Instrument geschrieben ist, spielbar zu machen. Mhm. Und darin liegt ein besonderer Reiz.
Also es klingt in dem Fall aber schon wirklich auch so, als hätte Bach die Trompeten davor gesehen und die Blechbläser.
Ja, das ist natürlich auch der Anspruch. Man sollte so arrangieren, dass man nichts vermisst zum Original. Mhm. Bestenfalls sind die Hörer so angetan davon, dass sie eben das Original nicht vermissen.
Ja, ich habe ja als Sopran, als Knabe mit 10, 11, 12 auch Weihnachtsoratorium gesungen. Und immer wenn die drei Trompeter kamen, die waren schon ein bisschen so die Helden eigentlich. Das war immer ganz toll. Die waren auch nicht natürlich bei jeder Probe da, sondern die kamen dann, die haben dann schön gespielt, haben schön das hohe D dann so und dann sind die meistens wieder gegangen. Also ist man sich dessen bewusst, dass man als Trompeter, wenn man zu einem Chor, zu einem Orchester kommt und es sozusagen als Gelegenheitsgeschäft macht, dass man dann da ein bisschen so die Stars ist?
Naja, ich meine, die Partien, die sind schon exponiert. Also eigentlich wünscht man sich als Trompeter, gerade in den Bach'schen Partien, mehr mitmachen zu können, mehr mitspielen zu können. Und das sind ja dann die Eingangs- und Schlusschöre und so. Und man ist sich auch der Verantwortung natürlich bewusst. Denn wenn der Schlussakkord nach so einer dreistündigen Weihnachtsoratoriumsaufführung nicht wirklich gut ist, dann kann die ganze Aufführung noch so schön gewesen sein. Ja. Dann war es eben nichts. Also, aber es liegt eben besonderer Reiz, auch diese Pointen zu setzen, ja, und diesen Glanz oben drauf zu setzen. Das genießt man schon, auch als Trompeter, natürlich.
Wir haben dieses Arrangement, was wir gerade gehört haben, das war knapp 7 Minuten. Und da ist ja nicht viel Pause auch für die Trompeten. Wie lange kann man das durchhalten, so zu spielen?
Also ich sag mal, das muss man sehr geschickt aufteilen. Manchmal sind tatsächlich kleine Pausen notwendig, um dann wirklich ausdauernd ein 10-12-Minuten-Stück zu spielen. Das ist mehr oder besser machbar, als jetzt am Stück ohne jegliche Pause eine Minute zu spielen. Mhm. Also da sind auch die Vorlieben der einzelnen Instrumentalisten sehr unterschiedlich. Und wir im Ensemble haben den großen Vorteil, dass wir uns diese Musik selbst auf die Lippen schreiben, arrangieren können und genau diese Vorzüge eines jeglichen Spielers eben ausnutzen. Der eine, der möchte oder spielt eben gerne ausdauernd lange, der andere spielt dafür virtuos, der andere spielt lieber Kantilene und so kriegt jeder das aufs Pult, was ihm besonders liegt.
Also es hat aber schon auch damit zu tun, dass die Trompeter eben ein paar schöne hohe Töne bekommen, die die Menschen erwarten und die Tuba auch ein paar Tiefe, wo die Leute dann sagen, hui, jetzt
sicher
alles ausgereizt.
Ja, wobei wir auch gerade das versuchen, dem Hörer zu präsentieren, was er eben gerade nicht erwartet. Von den Blechbläsern, das filigrane Musizieren in Pianosätzen, diese kantablen Stellen, das Virtuose, was eben auch gerade auf der Tuba möglich ist, oder die Leichtigkeit, die man sonst in der Flötenpartie findet, auf der Trompete zu spielen. Das erwartet man nicht zwangsläufig von einem Blechblasensemble. Und es ist für uns ein besonderer Reiz, das eben zu präsentieren.
Vermutlich sind auch immer sehr viele Blechbläser in den Konzerten und sagen, das ist schon das Tollste, was es gibt in Deutschland. Das wollen wir jetzt auch mal hören, wie die das machen.
Ja, wir haben natürlich wirklich wir Blechbläser sind eine eingeschworene Gemeinschaft, wie man so sagt. Und wenn man sich überlegt, wie viele Laienbläser es gibt, also im Norddeutschen natürlich eher Posaunenchöre, im Süddeutschen die ganzen Blasorchester, wo in jedem kleinen Ort ein großes symphonisches Blasorchester vielleicht ist. Und das ist, sag ich mal, unser Publikum auch. Und es ist immer besonders schön, auch natürlich, wenn man viel Fachpublikum hat, ja, in den Konzerten.
Sie werden jetzt in ganz vielen verschiedenen Räumen spielen, im Michel, heute in einer Woche, auch in Hannover. Wie wichtig ist der Raum für diese Musik? Es ist ja doch nicht jeder Raum auch für Blechbläser-Ensemble in der Stärke geeignet.
Ja, also wir versuchen natürlich unser Programm, unser Repertoire dem Raum anzupassen. Und barockes Repertoire passt natürlich wunderbar in den Michel, und weihnachtliche Musik, wenn wir im Konzertsaal sind, wie Frankfurt Alte Oper oder Tonhalle in Düsseldorf, da haben wir dann eben auch was anderes noch mit im Gepäck, was eben eher eine trockene Akustik braucht. Also da muss man schon so ein bisschen drauf eingehen.
Largo aus dem Winter aus den 4 Jahreszeiten von Antonio Vivaldi in einem Arrangement von Matthias Höfs vom Ensemble German Brass gespielt. Der Trompeter, Professor in Hamburg für Trompete und Mitglied Arrangeur von German Brass ist heute bei uns zu Gast. Gerade haben wir die Trompete eher so als Geige gehört. Das ist ja auch was auf ihrer neuen CD so ein bisschen das Programm ist. In Quartettsätzen, in Kammermusik von Mozart, die Stimmen zu ersetzen.
Ja.
Oder ist ersetzen zu wenig gesagt?
Bei einer solchen Bearbeitung, also jetzt, wo Sie sagen, das Beispiel Mozart, da haben wir mit Klavierquartettbesetzung, also Solotrompete plus Klavierquartett, Streichtrio und Klavier, versucht, ganz andere Farben eben reinzubringen. Und ein hoher Ton beispielsweise auf der Trompete hat eine andere Wirkung wie auf dem Klavier oder der Flöte. Auch wenn ein Sänger einen hohen Ton singt, dann hat es eine, spricht es das Publikum, den Hörer ganz anders an. Mhm. Und von daher hat natürlich dann, wenn man eine Flötenpartie spielt, ein Flötenquartett zum Beispiel mit Streichtrio-Begleitung, etwas sehr, sehr Exponiertes, wenn man es eben auf der Trompete spielt. Und der besondere Reiz, sich dynamisch so den Streichern anzupassen, dass man eben nicht das Gefühl hat, es ist ein Fremdkörper, sondern es passt zusammen und das funktioniert.
Also der Gedanke ist auch, wie hätte Mozart es geschrieben, wenn er für Trompete diesen Part geschrieben hätte?
Ja, also ich bin mir sicher, wenn Mozart unser Instrumentarium, unser modernes Instrumentarium gekannt hätte, wie denke ich jeder Komponist, hätte er die Komposition entsprechend angepasst. Und manchmal wünscht man sich nochmal in dieser Zeit aufzuwachen und so ein Trompetenkonzert von Mozart zu bestellen. Ja. Aber es ist uns nicht vergönnt, deshalb müssen wir selber arrangieren und uns die Trompetenmusik Mozarts dann selber basteln sozusagen.
Man weiß jetzt gerade von den Klarinettisten, dass viele Komponisten eben noch nicht schreiben konnten für die Klarinette, weil sie noch nicht erfunden war in der Form. Bei der Trompete ist ja ein bisschen anders. Was war das Problem, warum gibt es kein Trompetenkonzert von Beethoven zum Beispiel?
Also es gab zur Barockzeit die sogenannte Naturtrompete. Man konnte, wenn man eine Melodie spielen wollte, das nur in sehr hoher Lage machen. Und deshalb ist bei den Trompetern die Barockzeit auch, sage ich mal, die Blütezeit, wo am meisten Solokonzerte entstanden sind. Nächstes Jahr feiern wir den Telemann-Geburtstag. Der Komponist hat uns unendlich viel schöne Trompetenmusik präsentiert. In der Klassik war es dann so, dass die Naturtrompete, auch Clarino genannt, von der Klarinette ersetzt wurde, weil dieses Klappeninstrument einfach mit relativ ähnlichem Klang sehr leicht in der hohen Lage, aber eben auch in der tiefen Lage spielen konnte und so viel besser einsetzbar war. Und dann war die Trompete also plötzlich verbannt in der klassischen Musik zum Signalinstrument. Man hat also bei Mozart, Beethoven, Haydn manchmal nur drei verschiedene Töne in einer Symphonie zu spielen, mit auch häufig den gleichen Rhythmen. Und da reizt es natürlich schon enorm und juckt geradezu in den Lippen, in den Fingern, gerade diese Musik, die manchmal dann eben für Geigen, für Flöte, Oboe geschrieben ist, das eben auf der Trompete eben zu spielen.
Wenn Sie jetzt so eine Art WhatsApp-Gruppe gründen könnten mit Komponisten und könnten nochmal bitten um ein richtiges Konzert, wen würden Sie, wenn Sie drei da reinnehmen dürften, welche drei Komponisten würden Sie anschreiben und sagen, schreib uns doch mal was?
Also Mozart wäre sicherlich dabei und ich würde auch Bach bitten, ein Trompetenkonzert zu schreiben. Das hat er nämlich nicht getan. Er hat die Trompete zwar sehr exponiert eingesetzt in all seinen Bach-Kantaten, in H-Moll-Messe und so weiter, aber es gibt leider kein Trompetenkonzert. Das wäre schon wunderbar. Und natürlich auch Richard Strauss, der das Horn natürlich sehr gefeatured hat. Und ja. Es gibt leider kein romantisches Trompetenkonzert von einem großen Komponisten.
Sie haben gerade die Familie angesprochen. Der Blechbläser ist ja bestimmt im Ensemble German Brass auch so, dass man sich da eben vieles nicht mehr groß erklären muss, sondern auch schon weiß, wie die anderen denken. Und wie
genau,
sie
ja,
spielen.
Also mit John Brass spielen wir jetzt, unser erstes Konzert war 1985, spielen seitdem zusammen, haben jährlich um die 50 Konzerte, da lernt man sich schon sehr gut kennen und jeder weiß genau um die Stärken und Schwächen der Instrumente.
Wie viel kann man noch retten in so einem Ensemble, wenn man merkt, der andere ist gerade nicht so gut drauf oder es ist schon während eines Stückes irgendwas? Es ist ja, sagen wir mal, in einem Chor oder im A Cappella-Bereich ein bisschen leichter wahrscheinlich.
Sicherlich ist es sehr exponiert, wenn wir zu zehnt mit 10 Blechbläsern oder auch noch zusätzlich einem Schlagzeuger auf der Bühne stehen, dann ist man schon sehr solistisch. Aber ich denke mal, im Laufe dieser 30 Jahre hat man so viel Routine und Erfahrung auch gesammelt, dass man auch selbst, wenn man mal indisponiert ist, sich immer einen Plan B zurechtlegt. Mhm. Man kann sehr viel über Dynamik zum Beispiel machen, über Tempo Und also ich denke, da ist es von Vorteil, wenn man so lange zusammen musiziert und sich so gut kennt.
Sie haben ein Echo Klassik jetzt bekommen, erst vor einigen Wochen. Ist es noch was Besonderes für German Brass?
In jedem Fall, zumal es unser erster Echo Klassik Preis ist. Das ist eine wunderbare Auszeichnung für uns und ja, eine große Ehre.
Inwieweit fließt so ein Preis mit ein ins Bewusstsein eines Ensembles? Fühlt man sich als Echo Klassik Preisträger?
Ach, also ich relativiere das immer. Es gibt so viele wunderbare CDs heutzutage. Täglich wird was neu produziert und es gibt fantastische Musiker. Also es gehört auch natürlich vielleicht ein bisschen Glück dazu, wenn man unter denjenigen zu finden ist, die dann ausgezeichnet werden. Also wir genießen das natürlich und finden das wunderbar, aber man sollte sich auch nicht zu viel darauf einbilden.
German Brass aus dem Magnificat von Johann Sebastian Bach, auch ein Arrangement von Matthias Höfs, der heute unser Gast ist, der Trompeter, auch Professor an der Hamburger Musikhochschule. Wenn 10 Blechbläser von German Brass unterwegs sind, wie viele Instrumentenkoffer sind dann da dabei? Mehr als der Laie wahrscheinlich denkt, oder?
Ja, also Reisen, das ist immer ein gewisser Albtraum, zumal wenn man im Flugzeug unterwegs ist und unser Tubist, der hat beispielsweise 2 verschiedene Tuben und also jeder von uns hat, bis auf die Hornisten, die sind gut dran, die haben nur einen Instrumentenkoffer, jeder andere hat also mindestens 2 Instrumentenkoffer. Das stellt einen manchmal vor große Probleme, wenn man reist.
Ja, aber ein Trompeter könnte deutlich mehr Instrumente mitnehmen, oder?
Naja, ist in einen Trompetenkoffer, da gehen ja bis zu 5 Instrumente rein.
Okay.
Also schwierig wird es, wenn wir den Triumphmarsch von Aida im Gepäck haben, dann kommen wirklich die langen Aida-Trompeten am Extra-Case noch, dann wird es besonders aufwendig.
Also die Lust am ein bisschen Effekt machen ist auch schon noch da, oder, bei den Konzerten?
Ja, es ist aber nicht nur der Effekt. Also es ist natürlich unsere Instrumentenfamilie so vielseitig und ich denke, da liegt auch ein ganz, ganz großer Vorteil eines Blechbläser-Ensembles wie German Brass. Wir können auf der einen Seite sehr homogen klingen, weil wir alle aus einer Instrumentenfamilie stammen, aber dadurch, dass wir noch differenzieren zwischen konischen Instrumenten, also den Horninstrumenten, Horn, Bariton, Tuba und den zylindrischen Instrumenten, Trompete, Posaune und dann die Instrumentenfamilien von der Kontrabass-Posaune bis zur Piccolo-Posaune, von der Basstrompete bis zur Piccolo-Trompete und so weiter. Und darüber hinaus haben wir eine unzählige Fülle von verschiedenen Dämpferklängen, womit wir eben dann uns sehr gut absetzen können und eine ganz, ganz große Klangpalette haben. Dazu gelingt es uns eben aufgrund der dynamischen Bandbreite, die wir liefern, auch riesige Konzertsäle zu füllen oder eben auch ein Open-Air-Konzert zu spielen, ohne besonders beschallt zu werden. Das haben wir den Streicher- und Holzblaskollegen voraus.
Es ist ja auch immer wieder faszinierend, wie warm und weich der Klang dann auch sein kann, wenn man sich so drauf einlässt. Ist es auch was im Ensemble entsteht, dadurch, dass man in diesem Klang dann drin ist? Es ist ja immer faszinierend, wenn man in einem Ensemble von Musikern steht. Das ist eigentlich was der normale Zuhörer ja leider nie so richtig erleben kann.
Ja, das ist ein ganz tolles Erlebnis, muss ich sagen. Würde ich jedem Zuhörer wünschen, einmal ganz direkt bei uns zu sein. Also dieser weiche, warme Klang hat natürlich auch eine gewisse Kultur. Wir haben ja spezielle Instrumente, die im deutschsprachigen Raum gebaut werden, mit sogenannten Drehventilen und die fördern eben diesen weichen, warmen Klang. In Amerika, in England hat man ein anderes Klangideal und dort beneidet man uns doch so ein bisschen um unsere Wurzeln dieser deutschen Instrumente. Immer mehr Dirigenten fordern von den Blechbläsern dieser Orchester ein, bitte nehmt deutsche Instrumente bei Bruckner, Wagner, Maler, um eben diesen speziellen Klang zu haben. Und den haben wir, denke ich, mit German Brass auch kultiviert.
Die Mitglieder von German Brass kommen ja aus ganz verschiedenen Orchestern auch her. Ist es auch wichtig, dass man immer mit anderen Dirigenten, mit anderen Musikern zusammenarbeitet und dann wieder zusammenkommt, um eben nicht so nur ein Ensemble zu sein, was sich sozusagen um sich selbst dreht, sondern immer auch Einflüsse von anderen Musikern bekommt?
Ja, also das hat natürlich was Außergewöhnliches, auch was Außermusikalisches. Wenn wir zusammenkommen, dann gibt es so viel zu berichten von den Dirigenten, von der Probenarbeit. Ein Teil von uns ist an den Hochschulen tätig als Professor. Man tauscht sich aus und das hat eben was besonders Nettes. Und es ist doch immer sehr kurzweilig, wenn wir zusammen auf Tour sind. Für uns ist es ja, wenn Sie so wollen, ein Hobby, weil wir das eben neben unserem Opern- oder Symphonieorchesterdienst, wenn man so sagen möchte, machen. Und dann eben auch besonders nett und reizvoll. Wir wünschen uns eigentlich, dass wir viel mehr Zeit miteinander verbringen können.
Wenn die Konzerte nicht immer wären, dazwischen noch. Aber Weihnachtsstimmung kommt dann schon auch auf bei solchen Konzerten wie im Michel jetzt heute in einer Woche. Wenn man dann in diesem schönen, geschmückten Kirchenraum steht, kann man schon auch sagen, mich berührt auch diese Stimmung als Musiker.
Ja, also das muss ich sagen, jedes Mal, wenn wir in die St. Michaeliskirche kommen nach Hamburg, das ist eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, zumal wenn sie so gut gefüllt ist, gut besucht ist, dann überträgt sich diese Energie, die wir dem Publikum versuchen zu schenken durch unsere Musik. Und dann ist es eine besondere Atmosphäre mit diesem riesigen Tannenbaum, der jedes Mal, jedes Jahr dort aufgebaut wird, wunderbar geschmückt mit dieser Beleuchtung. Das ist durch keine Aufnahme zu ersetzen. Diese Atmosphäre muss man erlebt haben.
Jesus, bleibet meine Freude nach Johann Sebastian Bach. Hier eine Aufnahme mit German Brass und der Trompeter, einer der Arrangeure von German Brass, auch Professor an der Hamburger Musikhochschule, Matthias Höfs, heute bei uns zu Gast in Klassik à la Carte. Es ist gerade schön, ich habe jetzt auch bei diesem Stück wieder gedacht, jetzt, wenn das noch kommen könnte, das wäre doch schön und genauso kommt es dann auch. Es ist so herrlich, wenn dann diese schöne Trompete am Ende das nochmal spielt und man denkt, wow, geht es überhaupt bis nach oben? Aber natürlich geht's.
Ja, es ist immer ein besonderer Reiz, auch den Text, den Originaltext nochmal so ein bisschen zu verändern, nochmal eine Oktave vielleicht draufzusetzen oder eine andere Mischung zu haben. Das Stück, wenn schon kein Text da ist, instrumental so interessant zu machen, dass der Zuhörer eben da nichts vermisst.
Aber die Gefahr ist doch, dass es dann ein bisschen vielleicht mal eine None gibt, die Bach so nicht geschrieben hat, oder ein Moll-Sept-Akkord, wo man sagt, ach, das klingt auch ganz gut, aber muss man sich dann verbieten vermutlich, um es nicht zu jazzig, zu populär zu machen.
Ja, also ich arrangiere sehr dicht am Original. Also ich komponiere jetzt nichts dazu, es sei denn, es ist so technisch nicht ausführbar. Also ich habe jetzt, wir haben jetzt auch die Rhapsody in Blue zum Beispiel im Gepäck, wo man den Solo-Part des Klaviers überträgt auf die Blechblasinstrumente. Es funktioniert erstaunlich gut. Und es gibt aber dann trotz alledem natürlich so ein paar Takte, wo man versuchen muss, den Effekt, den ein Klavier Arpeggio hat, über mehrere Oktaven zu übertragen auf das Instrumentarium. Und da muss man dann schon ein bisschen erfinderisch sein versuchen, sich in der Tonsprache des Komponisten zu bewegen.
Also es gibt auch Arrangements, an denen man ein bisschen länger arbeiten muss und die in einem länger arbeiten. Haben Sie schon mal welche verworfen, weil Sie gesagt haben, es haut nicht hin für diese Besetzung?
Ja, sicher. Also wir hatten vor einiger Zeit eine Wagner-CD gemacht. Und die Musik, die ist so komplex und ich bin an einem Stück schier verzweifelt, wie man das umsetzen soll. Gerade bei Wagner muss man so viel mit Klangfarben arbeiten. Und Aber man fühlt sich dann als Arrangeur zum Teil ja auch in sehr guter Gesellschaft. Also jetzt bei Wagner gibt es unzählige Beamten von Liszt und so weiter, die es fürs Klavier gesetzt haben und eben auch was dazu geschrieben haben, was eben für die Opern, Ouvertüren, Vorspiele dann eben einen besonderen Reiz macht, wenn man es auf ein Instrument überträgt. Und von daher fühlt man sich dann in guter Gesellschaft, wenn man selber auch kreativ ist und was dazu schreibt.
Ihre Studenten an der Musikhochschule sind natürlich mit der Originalliteratur wahrscheinlich beschäftigt. Oder sind die, wenn sie kommen, schon, haben die schon so viele Arrangements auch gespielt oder in anderen Bands, in Blaskapellen? Mit welchen Grundvoraussetzungen kommt jemand an die Musikhochschule, um Trompete zu studieren?
Sehr unterschiedlich. Also es ist natürlich für mich als Musiker, der auch solistisch unterwegs ist, im In- und Ausland, viel leichter, gute Studenten zu akquirieren, die sich eben interessieren für diesen speziellen deutschen Klang, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und nicht zuletzt, wenn wir mit John Brass unterwegs sind und gewissermaßen auch als Pionier der Blechbläser-Szene so ein bisschen unterwegs sind, weil im Vergleich zu Streichquartetten gibt es erschreckend wenig Blechbläser-Ensemble. Und von daher haben wir also ein Publikum, man hört uns und dann interessieren sich die Studenten, die zu uns kommen oder jetzt zu mir nach Hamburg und diesen speziellen Klang, diese Stilistik, die wir haben, ja, studieren möchten und nicht zuletzt natürlich auch anstreben, dann eine Orchesterstelle zu bekommen in einem ja, tollen Orchester.
Mhm. Ist es langweiliger, in einem Opernorchester oder in einem Sinfonieorchester zu spielen als Trompeter?
Weder noch. Also ich muss sagen, ich liebe die Abwechslung und ich habe jetzt gerade an der Oper wieder ausgeholfen, wie man so schön sagt, und habe eine herrliche Salome mitgespielt. Das ist etwas wunderbar Aufregendes, weil natürlich passiert in einem Opernbetrieb, wo Sänger zusammenkommen, wo es eine Bühne gibt, wo es darum geht, auch spontan zu reagieren auf Tempi, da passiert wesentlich mehr Action, um es mal so salopp zu sagen, als in einem Symphonieprogramm, wo man vielleicht ein, zwei Wochen drauf zuprobt und auch drumherum keine andere Musik spielt. In einem Opernbetrieb, wo jeden Abend ein großes Repertoire gespielt wird, da ist man als Musiker, ich sag mal, anders gefordert. Und gerade diese Abwechslung, Symphonie zu spielen oder Oper zu spielen, das ist etwas besonders Reizvolles.
Was ist so eine Illusion, die Sie Ihren Studenten immer wieder austreiben müssen, wo Sie sagen, da habt ihr falsche Vorstellungen?
Ach naja, also als Blechbläser nimmt man sich manchmal vielleicht ein bisschen zu wichtig. Also gerade in der Originalliteratur haben wir eben im Opernbetrieb Sänger zu begleiten und Betten, also eine Arie vielleicht oder ja, in ein schönes, in ein Klangbett, wenn man so möchte. Und die Gefahr besteht natürlich, dass man dynamisch vielleicht manchmal über die Stränge schlägt. Es war ganz lustig, als wir diese Wagner-CD rausbrachten und dann wurde als Beispiel der Walkürenritt gespielt und dann wurde gesagt, wir vermissen gar nichts, also zum Original. Das mag vielleicht auch daran tatsächlich liegen, dass selbst im Original die Blechbläser die Streicher oft übertönen und dann vermisst man tatsächlich nichts. Das soll also nicht sein, sondern ich versuche auch zu vermitteln, dass man sich musikalisch einbettet, dass man sich als Kammermusiker sieht und versucht, seinen Part auch einzubringen in ein Gesamtkunstwerk. Das ist ganz wichtig für uns.
Und strahlen kann man dann woanders. Halleluja aus dem Messias von Georg Friedrich Händel, ein Arrangement von Matthias Höfst, der heute unser Gast ist, hier vom Ensemble German Brass gespielt. Ein besonderes Konzert wird bei uns am 2. Dezember gesendet. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, über Ihre Studenten. Das ist ein Stück, das Sie, was ein Auftragswerk der Hamburger Kamerata war, zum 30-jährigen Bestehen, mit Ihren Studenten zusammengespielt habe. Trumpets Shall Sound, das passt auch zu dem, was wir gerade gehört haben, aber es ist natürlich auch was Schönes, mit den Studenten dann zusammenzuspielen.
Ja, das ist was ganz Besonderes. Es war eine Uraufführung meines Kollegen Wolf Kerschek, der uns dieses Stück wirklich auf die Lippen komponiert hat. Wir haben den Sommer über gemeinsam überlegt, was für Möglichkeiten gibt es. Und wir haben also insgesamt 12 Trompeten am Start gehabt, die im großen Saal der Leishalle von verschiedenen Ecken Ferntrompete gespielt haben. Am Schluss standen wir an der Bühnenrampe gemeinsam, um ins Publikum zu spielen. Und das ist für mich auch als Lehrender was Außergewöhnliches und was ganz Schönes, wenn wir gemeinsam mit der Trompetenklasse im Boot sitzen und so eine Uraufführung miterleben können und ein Stück aus der Taufe heben.
Die Aufzeichnung dieses Konzerts am 2. Dezember, 20 Uhr bei uns auf NDR Kultur. Was ist was, was Sie von Ihren Studenten lernen können oder immer wieder lernen?
Ich lerne täglich unendlich viel, weil man sich immer wieder seiner Technik sehr bewusst werden muss. Man versucht zu analysieren. Das ist bei unserem Instrumentarium gar nicht so einfach, weil die Technik im Körper passiert. Man sieht es nicht. Bei einem Pianisten sieht man an den äußerlichen Bewegungen eine ganze Menge. Bei uns passiert, ich sag mal, 90% der Technik im Körper, ähnlich wie beim Sänger auch. Und dazu muss man eine besondere Antenne entwickeln und auch dem Studenten klar machen, dass er diese Antenne für sich selber auch entwickeln muss, um zu lernen. Wie fühlt es sich an, wenn ich diesen Klang spielen möchte oder wenn ich diesen Ton so und so artikulieren möchte? Das ist etwas Besonderes und eine Herausforderung eigentlich.
Also
und
Sie können Ihre Studenten auch am Klang erkennen sozusagen?
Ja, ohne weiteres. Ja.
Wo ist der Unterschied genau zwischen dem einen Trompetenklang und dem des Kommilitonen?
Jeder Körper ist anders, ähnlich auch wieder wie bei der menschlichen Stimme reagiert der Klang anders. Und auch wenn man selbst die gleichen Instrumente spielt, dann schwingen die Lippen anders. Der eine spielt mit mehr Luft, der andere mit mehr Spannung. Und letztendlich ist es so, dass man eine spezielle Klangvorstellung haben muss, entwickeln muss, die es zu entwickeln gilt. Dann auch. Und so bringt jeder etwas Wunderbares mit aus seiner Kultur. Wir haben ja auch Studenten unterschiedlicher Herkunftsländer, aus Russland, aus Japan, aus der Türkei. Und ich bin natürlich auch stolz, dass wir hierzulande eben auch eine große Tradition haben und hervorragenden Nachwuchs. Und das ist befruchtet sich sozusagen.
Was ist ein gutes Alter, um mit Trompete anzufangen als Kind?
Also ich würde das gar nicht vom Alter her abhängig machen, sondern von der Motivation. Ich war selber 6 Jahre, als ich begonnen habe und das war für mich fantastisch. Also ich war so motiviert, dieses Instrument spielen zu dürfen. Den größten Fehler, den man, glaube ich, machen kann, ist, wenn man sagt, du musst so und so alt sein, du brauchst deine zweiten Zähne und so weiter. Dann wird so viel an Motivation auch genommen. Das muss man ausnutzen. Wenn ein Kind sagt, ich möchte das und das Instrument lernen, dann sollte man nicht aufs Alter schauen, sondern sofort beginnen.
Und es gilt auch nach oben, also ein bisschen im eigenen Interesse gefragt, mit so Anfang, Mitte 40 kann man auch noch
anfangen. Ja, also ich habe ein Instrument für Sie. Ja, ja, unbedingt.
Hurra. Italienisches Konzert von Johann Sebastian Bach in einem Arrangement von Matthias Höfs. German Brass haben wir hier gehört. Der Trompeter Matthias Höfs ist heute bei uns zu Gast. German Brass, eine Familie, haben wir vorher schon gesagt. Es ist ja wirklich ein Ensemble, was schon sehr lange zusammen ist, aber was nicht so viel ausgetauscht wird, wie man es bei anderen ja hin und wieder hat.
Ja, genau. Es ist wirklich was Besonderes. Wir musizieren seit 1985 in dieser Besetzung zusammen. Wolfgang Garg, unser Gründungsmitglied, heute 73 Jahre, steht nach wie vor mit uns auf der Bühne. Und natürlich hat es den einen oder anderen Wechsel gegeben, aber es ist schon was Besonderes für so eine Formation, so geschlossen nach wie vor gemeinsam auf der Bühne zu stehen und Reisen zu machen und so weiter.
Also es ist das, was wir jetzt gerade, wie vor so einem Schlussakkord, wie gerade gehört haben, dass man nicht mehr zusammen atmet oder auf irgendjemand guckt, sondern es ist einfach so.
Also es ist insofern auch was Besonderes mit meinem Kollegen Christoph Berwind beispielsweise, Trompeter hier an der Staatsoper. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, auf die Grundschule, haben den gleichen Lehrer gehabt, haben zusammen studiert und spielen seitdem zusammen. Da muss man nichts mehr absprechen, da kennt man sich. Mit dem Posaunisten Uwe Füssel, mit dem Trompeter Werner Heckmann in unserem Ensemble war ich bereits 1980 im Bundesjugendorchester. Und wenn man so lange musiziert, dann funktioniert vieles wirklich im Blindflug.
Also fast so, dass sie sich was zu Weihnachten schenken gegenseitig.
Das könnte passieren.
Auf jeden Fall schenken Sie uns, dem Publikum, eine ganze Menge. Neue CD, Brass Christmas von German Brass. Heißt sie Brass Christmas?
Ich denke ja.
Ist eigentlich lustig. Klingt ein bisschen wie Last Christmas, so ein bisschen, wenn man es so sagt. Brass Christmas, neue CD von Matthias Höfs, Mozart con Tromba. Und erleben können Sie das Ensemble German Brass am 28. November, also heute in genau einer Woche, im Hamburger Michel und am 18. Dezember in Hannover. Und ich glaube, an Silvester sind Sie auch nochmal im Michel.
Genau, da spielen wir seit 2000. Das ist eine wunderbare Tradition mit drei Trompeten und Orgel vor ausverkauftem Haus meistens und dann auch eine besondere Atmosphäre zum Jahreswechsel.
Auch besonders festlich. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Matthias Höfs, das war die Sendung Klassik à la carte. Ich bin Philipp Schmid. Ihnen einen glücklichen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.